Das zweite Vorrundendrittel der Europameisterschaft endet nämlich heute. Morgen geht es in die Schlussrunde. Die ersten Achtelfinalisten stehen schon fest, darunter Deutschland. Pflicht erfüllt, Achtelfinale. Die Kür steht noch aus, der Gruppensieg. Dazu braucht das DFB-Team morgen mindestens ein Unentschieden gegen die Schweiz. Ziehen wir eine erste Zwischenbilanz auf die Trends bei diesem Turnier. Experte dafür ist Philipp Köster, Gründer und Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde. Schönen guten Morgen, Herr Köster.
Guten Morgen, grüße Sie.
Erstmal, macht diese EM Spaß oder sehen Sie bislang nur das Erwartbare?
Natürlich ist das erwartbar, dass wir Spitzenfußball sehen, aber das ist ja nichts Schlechtes. Was, glaube ich, sehr, sehr schön ist, sind die ganzen vielen Begegnungen, die wir auf den Straßen sehen zwischen auswärtigen Fans, insbesondere aus Schottland, aus Albanien, aus Italien und den deutschen Einheimischen, die sich doch sehr, sehr bemühen, gute Gastgeber zu sein. Wir sehen ein paar richtig gute Mannschaften wie Spanien. Frankreich hat mich gestern ein bisschen enttäuscht, aber die Italiener werden noch in Form kommen und die Engländer müssen sich natürlich auch noch am Riemen reißen. Und da ist natürlich vor allem die deutsche Mannschaft, die doch sehr viel besser spielt, als wir alle erwartet haben.
Und insgesamt beim Niveau ist da noch Luft nach oben?
Ein bisschen Luft nach oben ist. Da hatten wir gestern Abend beim Spiel Niederlande gegen Frankreich das beste Anschauungsbeispiel. Hin und wieder dominiert dann doch ein kleines bisschen die Sicherheit und vorne erweisen sich die Sturmreihen dann doch nicht so als treffsicher, wie wir das vermutet haben. Dass so ein Spiel, in dem es so viele Chancen für die Franzosen gab, am Ende 0-0 ausgeht, ist eigentlich ein Treppenwitz. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen.
Ich sehe viele Traumtore bei den ersten Spielen aus der Distanz. Woher kommt dieses Comeback der Weitschüsse?
Na, es ist zumindest so, dass immer mal wieder die Trainer natürlich schauen, wie sie den Gegner überraschen können. Wir sehen so ein paar technische Innovationen. Wir sehen wahnsinnig viele Flanken aus dem Halbfeld. Wir sehen auch mal diese Distanzschüsse, mit denen man versucht, gerade dicht gestaffelte Abwehrreihen zu überwinden. Und wir haben noch eine Anomalie. Also sehr, sehr viele Eigentore sehen wir, wo momentan die Taktikexperten auch ein bisschen rätseln, wo das denn nun herkommt. Vielleicht indem einfach ganz, ganz viele sehr, sehr scharf geschnittene Flanken in den Strafraum hineingeschlagen werden, sodass dann mal auch die Verteidiger das Bein hinhalten. Aber das sind natürlich alles so Trends, die wird man hinterher nochmal auswerten müssen. Bisher sehe ich allerdings keine Innovation, die das Fußballspiel jetzt radikal verändert hätte.
Es gibt allerdings auch viele Tore aus dem Gewusel im Strafraum heraus. Durch die Mitte wird viel gespielt. Liegt das an der neuen Generation auch der Dribbelkünstler wie Jamal Musiala oder der erst 16-jährige Spanier Lamine Jamal aus Barcelona?
Ja, es sind natürlich junge Talente, die unglaublich viel Freude am Spiel mit dem Ball haben. Das war ja die große Klage, die auch in Deutschland geführt worden ist, dass die jungen Spieler so dressiert würden in der Jugendarbeit, dass sie sich keine Dribblings mehr zutrauen. Also diese Ära ist vorbei. Wir haben es in dem 16-jährigen Jamal gesehen. Das ist ja einer, der noch mit Zahnspange rumläuft und mit 16 Jahren schon als eines der größten Talente des Weltfußballs gilt und der so viel Spielfreude mitbringt. Und das war natürlich auch etwas, was Jamal Musiala, das Florian Wirtz und andere ausgezeichnet hat. Also das ist ein sehr, sehr positiver Trend, dass sich junge Spieler am Ball wieder mehr zutrauen und auch gerne mal ins Risiko und ins 1:1 gehen.
Vor ein paar Jahren war doch Dribbeln noch fast verpönt zu Zeiten des Tiki-Taka, also des vielen Kurzpassspiels.
Ja, das war verpönt und natürlich ist in den Internaten sehr, sehr viel Wert darauf gelegt worden, das Passspiel zu stabilisieren, also dass man gerade auf in höchstem Tempo und auf kleinstem Raum schnell den Ball zum besser postierten Nebenmann weitergeben kann. Jetzt ist aber so, dass das Risiko auch wieder gewünscht ist. Es sind auch Absicherungen geschaffen worden in der spieltaktischen Ausrichtung, also dass wenn einer mal vorne den Ball verliert, dann ist nicht hinten gleich alles offen und alle rennen panisch zurück, sondern dann ist die Möglichkeit eben auch da, dass man trotz allem die Spielkontrolle behält. Also hat sich ganz, ganz viel getan. Viele Nachwuchsspieler und Nachwuchstrainer haben auf diesen Trend reagiert. Und das finde ich wirklich großartig, weil man sieht es ja auch in der Reaktion des Publikums, wie sehr solche Dribbler, solche Leute, die das Risiko eingehen, auch geliebt werden.
Trendet außerdem die Offensive? Ich finde, es gibt relativ wenig Ballbesitzfußball. Es wird recht schnell nach vorne gespielt. Umschalten, sagen heute die Reporter. Früher hieß das Konter.
Das muss man sicherlich noch ein bisschen so abwarten. Also man hat gerade in den ersten und jetzt auch in den letzten Spielen der zweiten Runde schon gesehen, dass dieser Ballbesitzfußball sich bisweilen neutralisiert, gerade wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, bei denen das so geschieht. Insofern versuchen natürlich viele dann doch mal überfallartige Konter zu fahren, versuchen dann doch schnell Nadelstiche zu setzen. Das funktioniert hin und wieder, aber man muss eben auch sagen, der eigentliche Lackmustest findet erst in den Finalspielen statt. Jetzt hat man viele Mannschaften, die Polen haben beispielsweise sehr enttäuscht, die Schotten haben mich auch noch nicht so wahnsinnig überzeugt, bei denen, sagen wir mal, Spielanlage nur rudimentär vorhanden ist. Selbst die Engländer haben da große Schwierigkeiten gehabt. Also da wird man ein bisschen abwarten müssen, wie sich das insbesondere in den Spielen, in denen so gleichwertige Mannschaften aufeinandertreffen, entwickelt.
Und Philipp Köster vom Fußballmagazin Elf Freunde. Ich höre immer wieder vor allem von Trainern, wie wichtig Standards sind. Die müssen trainiert werden und werden dann wahrscheinlich auch trainiert. Aber viel Erfolg, viel Tore nach Ecken oder Freistöße hat es nicht gegeben, oder?
Nein, gibt es nicht. Und ein kleines bisschen muss man auch einfach mal festhalten, dass diese Standards so durchgespielt sind. Es hat vor ein paar Jahren nochmal Innovationen gegeben, insbesondere bei Eckbällen, dass sich die angreifende Mannschaft ein bisschen zusammengeballt hat zu einem großen Haufen, um dann im Moment der Ballabgabe, also im Moment des Eckballs auszuschwärmen und ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Ansonsten aber sind natürlich Eckbälle und Freistöße auch sehr gut für eine Abwehr zu trainieren. Ich erwarte da auch nicht so wahnsinnig viele Innovationen. Also wer Europameister werden will, so kann man das vielleicht zusammenfassen, der muss sich noch ein bisschen was Neues einfallen lassen.
Damit kommen wir noch zu einzelnen Teams. Haben Sie eine positive Überraschung und eine negative Überraschung parat? Also Teams, die Sie gut oder schlecht überrascht haben?
Also Überraschung ist natürlich immer ein großes Wort. Die Spanier waren natürlich großartig und haben, finde ich, in beiden Gruppenspielen bisher gezeigt, warum sie der absolute Top-Favorit sind. Enttäuschend fand ich bisher trotz allem Frankreich, weil das durchaus auch mal eine Offensivmaschine war, die viele Tore gemacht hat. Da tun sie sich meiner Meinung nach sehr, sehr schwer. Man hat das Gefühl, wenn Mbappé nicht dabei ist oder wie im ersten Spiel sich dann verletzt hat, dann fehlt so ein bisschen Kopf und Herz der Mannschaft. Die sind sicherlich so ein bisschen eine Enttäuschung. Wäre natürlich auch überraschenderweise jetzt plötzlich zum Titelfavorit aufgestiegen ist. Und ich habe mit vielen Experten geredet, mit Thomas Hitzlsperger, mit Guido Buchwald und allen, die alle gesagt hatten, sie hätten nicht gedacht, dass Deutschland Topfavorit oder Titelfavorit sein könnte. Aber nach diesen beiden Partien muss man einfach sagen, sie sind zusammen mit Spanien bisher die beständigste Mannschaft. Sie haben begeisternd gegen Schotten gewonnen. Sie haben aber auch sehr, sehr routiniert gegen die Ungarn das Spiel bestimmt. Insofern ist das erstmal ein blitzsauberer Auftritt, den ich ehrlich gesagt so auch nicht erwartet habe.
Und in Sachen Deutschland, da gucken manche ja schon zwei Runden weiter, nämlich über das Achtelfinale hin zum Viertelfinale. Wenn Deutschland Tabellenzweiter nur werden würde morgen, dann könnte man Spanien im Viertelfinale umgehen. Könnte das ein Ziel sein? Spanien erst später treffen?
Das sind natürlich diese Tricks, die man sehr, sehr gerne macht. Und dann steht man nach dem dritten Gruppenspieltag doch belämmert da, weil alles nicht aufgegangen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Also ich rate Julian Nagelsmann und ich rate der Mannschaft und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass diese Planspiele ernsthaft betrieben werden, dass man möglicherweise absichtlich nur Gruppenzweiter werden will. Klar ist, Spanien würde man gerne erst im Halbfinale oder im Finale treffen. Klar ist aber auch, das liegt letztlich nicht in der Hand der Mannschaft. Also man wird versuchen, gegen die Schweiz zu gewinnen. Versuchen natürlich auch das Achtelfinale zu bestehen und so weit gucken Nagelsmann und Konsorten bisher. Ist auch das Richtige, ist auch die richtige Taktik. Klar ist aber auch, das wäre dann der große Prüfstein, ob man auch den Titel holen kann. Spanien zu schlagen, egal wie, wäre natürlich ja, der große Schritt zum Titel.
Zum Abschluss noch ein Wort zum 23. Mann auf dem Platz, dem Schiedsrichter nämlich. Da fällt auf, es gibt kaum noch oder eigentlich gar nicht mehr Rudelbildung um den Schiedsrichter nach umstrittenen Entscheidungen, denn die neue Regel besagt, nur der Kapitän darf mit dem Schiedsrichter sprechen. Ist das eine vorbildhafte Regelung? Sollte die sich durchsetzen?
Die sollte sich in Windeseile durchsetzen. Und wenn man sieht, wie brav, wie folgsam die Spieler waren, als es darum ging, diese Regel zu befolgen, dann fragt man sich, warum in Gottes Namen haben FIFA, haben UEFA, haben die Nationalverbände nicht früher diese Regel durchgesetzt? Man könnte natürlich auch vermuten, dass das erst eine EM brauchte, also eine große Bühne, auf der das durchgesetzt wird. Aber das ist natürlich großartig, weil diese Szenen, wenn 20 oder 25 Spieler, 25 werden sie sein, aber sagen wir mal 20 Spieler auf den Schiedsrichter einteufeln, weil sie irgendeine Entscheidung erzwingen wollen, dann ist das natürlich peinlich und waren immer sehr, sehr unschöne Szenen. Und dass die UEFA jetzt einen vermeintlich einfachen Kniff gefunden hat, das alles zu beseitigen, finde ich eine richtig positive Entwicklung. Vielleicht ist das sogar auch noch eine der größten Überraschungen der EM, dass Spieler lernfähig sind.
Eine erste Zwischenbilanz zur Fußball-Europameisterschaft mit Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde. Schönen Dank, Herr Köster.
Bitteschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.